Das ist ein falsches Urteil, aber dieses falsche Urteil behaupte ich, und das ist meine Überleitung zu meinem letzten, zweiten Teil, ist selbst Resultat der Schule. Das falsche Urteil ist selbst Resultat der Schule.
Warte mal, einen Moment. Also ich habe vorhin gedacht, du willst noch auf einen anderen Widerspruch raus. Hast du jedenfalls angesprochen. Und zwar dachte ich, da habe ich irgendwie den Faden jetzt nicht gekriegt, ein Widerspruch dazu, dass das, was Jonas in Teil 1 ausgeführt hat, wo ja deutlich geworden ist, wie in den verschiedenen Fächern bestimmte, wie sagt man da, abstrakte Grundelemente staatsbürgerlicher Tugenden vermittelt werden. Also das jetzt mal so in kurz.
Nein, Lernstoff.
Lernstoff. So, ja, Moment. Und dass das ja auch wirklich ein bildungspolitisches Anliegen ist, dass das jeder kleine Bürger und nachher jeder fertige Staatsbürger drauf hat. Jetzt hast du gleichzeitig ausgeführt, dass so wie das Lernen organisiert ist als Leistungskonkurrenz, es nicht nur in Kauf genommen wird, sondern es geradezu unumgänglich und auch bezweckt ist, dass eine ganze Reihe der Schüler den Stoff nicht mitbekommen oder nur sehr teilweise mitbekommen. Und da wird auch nicht gesagt, Moment, warten wir mal noch ein bisschen, bis er das kapiert hat, wofür die Familie in dieser Gesellschaft funktional ist und so weiter, sondern dann wird halt im Rahmen der gerade jetzt am Schluss auf den Punkt gebrachten Leistungskonkurrenz gesagt, naja gut, hier, oder was weiß ich, ob das heute noch hier heißt oder ob das irgendwie anders heißt. So, und ich dachte auch, also den Widerspruch wolltest du doch auch drauf aufschließen.
Ja, aber ich wollte ihn erstmal nur benennen.
Okay.
Die Auflösung, wie es sich damit verhält, kommt am Schluss. Übrigens ist es nicht nur, wie du gesagt hast, dass Unwissenheit, die Schüler mitbringen, auf diese Art und Weise konserviert wird, akkumuliert, Defizite nicht ausgeräumt werden, weil Schüler abgehängt werden, sondern was ich nebenbei noch betonen will, ist in deiner Zusammenfassung untergegangen, ist die generelle Gleichgültigkeit, die das Produkt dieses Leistungslernens ist, zum Stoff selber.
Okay.
Aber die erste Auflösung war fertig. Die erste Auflösung heißt, dann steht eben das Interesse, die Schüler anhand ihrer Lernleistung im Vergleich zu unterscheiden, als Schulzweck höher, als das, dass sie dabei den Scheiß sich zu eigen machen, den ich als Stoff erzählt habe. So, das ist die erste.
Ja, das ist
die erste Auflösung.
Das ist
das geht.
Nun lass doch mal, das kommt alles.
Ja.
Also nochmal zu dem, was der Junge.
Das ist die erste Auflösung. Und da ging jetzt, weil du nach dem roten Faden gefragt hast, da ging jetzt der rote Faden weiter. Was ist das denn für ein Zweck, die Kinder auf eine solche notenmäßige Vorverteilung zu verteilen?
So, die Bedeutung dieses Zwecks habe ich jetzt erklärt. Der liegt jenseits der Konkurrenz. Und das habe ich jetzt nochmal zusammengefasst, das war mir wichtig, was dies eigentlich alles über Konkurrenz aussagt. Mein Übergang jetzt zu meinem zweiten Teil hat Bezug genommen auf die Art und Weise, wie Schüler das sehen, übrigens nicht nur Schüler, sondern Eltern und Lehrer gleichermaßen. Die Schule ist doch für uns da, ist doch für die Schüler da. Wie gesagt, entweder in dieser realistischen, zumeist aber, weil es ja mit Kritik verbunden ist, in einer sehr idealistischen Weise. So, jetzt heißt meine Behauptung, und die will ich in meinem zweiten Teil einlösen, dass dieses falsche Urteil selbst Resultat der Schule ist. So etwas, behaupte ich, lernen Schüler in der Lernkonkurrenz, der sie sich unterwerfen müssen. Diese Lernkonkurrenz, die ich jetzt in meinem ersten Teil entwickelt habe, ist nämlich nicht nur Sortierungs- oder Vorsortierungsveranstaltung, sondern zugleich selbst eine nicht zu unterschätzende Erziehungsveranstaltung. In der Lernkonkurrenz selbst in dem Vollzug der Herstellung von Unterschieden und deren Exekution wird der Schüler zu, das ist jetzt so der Oberbegriff, zu selbstbewussten Konkurrenzsubjekten erzogen. Selbstbewussten Konkurrenzsubjekten, und die haben dann, die denken denn solche Einbildungen und praktizieren sie oder sollen sie praktizieren, die eben der Gegenstand meiner Überleitung waren. Wie geht das? Ich fange mal mit der Aufzählung von drei Punkten an. Einer ist davon bei Jonas auch schon vorgekommen. Woran sich die Schüler in ihrer Schulzeit in diesem Leistungstest, ich sag mal, gewöhnen. Zu dieser Gewöhnung gehört erstens die Identifikation einer Anstrengung, in dem Fall einer Lernanstrengung, die zur Erreichung eines Ziels aufgewandt werden muss, mit der Form, in der sie passiert, also mit Konkurrenz. Identifikation der Anstrengung mit der Form, in der sie hierzulande in der Schule und nicht nur dort vollzogen wird als Konkurrenz. Dabei ist es, wie ich im ersten Teil angedeutet habe, ja gar nicht dasselbe, sich wegen der Verfolgung irgendeines Ziels, irgendeines Anliegens abzumühen, wie dabei besser sein zu wollen oder sein zu müssen als andere. Und das ist eben nur dort der Fall, wo sich das Interesse anderer, das war ja nochmal der Inhalt meiner Ausführungen über die Konkurrenz, das Interesse anderer auf dasselbe Ziel richtet und zugleich festgelegt ist, dass die erstrebenswerte Sache nicht allen zugänglich sein soll, sondern per Konkurrenz entschieden werden soll, wem und wem nicht. Das ist sozusagen die erste Selbstverständlichkeit, die Sie im schulischen Lernen mitkriegen. Wer etwas erreichen will, muss andere ausstechen. Andere ausstechen, die dasselbe wollen. Eine Absurdität. Und noch etwas Zweites wird bei Ihnen richtig zur Gewohnheit. Wo die Lernanstrengung eben nur als Konkurrenz geht, man kann auch immer Lernen durchstreichen, Anstrengung abstrakt sagen, nur als Konkurrenz geht, gewöhnt man sich zum Zweiten schnell die Frage ab, ob ein angestrebtes Anliegen jeweils überhaupt die dafür aufzubringende Mühe wert ist. Ob man eigentlich angesichts der nötigen Mühe, der notwendigen Anstrengungen, nicht vielleicht auch mal auf so ein Ziel verzichtet. Diese Kalkulation fällt unter den Tisch. Wenn ein Schüler zum Beispiel im Mathematik- und Geschichtsunterricht nicht mitkommt, ohnehin wenig Interesse an diesem Stoff hat, weil er andere Interessen hat, es ihn mehr zu anderen theoretischen Gebieten zieht und er es deswegen in diesen an Anstrengungen fehlen lässt, dann stellt dies sachlich gesehen, behaupte ich mal, erst einmal keinen Schaden für ihn dar. Er weiß dann etwas nicht oder weiß etwas noch nicht, wie vieles andere auch nicht, aber dafür weiß er eben was anderes. In dem als Lernkonkurrenz organisierten Unterricht kann er sich das jedoch nicht leisten. Er kann es sich nicht leisten, weil fehlende Anstrengung als fehlende Leistung verbucht, mit schlechten Noten bestraft wird. Er also den Schaden auch dann hat, den schulischen Schaden auch dann hat, wenn ihn selbst das versäumte Wissen gar nicht weiter belastet. Es gehört also zum Bewusstsein des Konkurrierens, dass wie eine Gewohnheit in den Köpfen der Leute drin ist, sich den geforderten Mühen ganz getrennt von der Reflexion auf die Vernunft und Nützlichkeit des jeweiligen Ziels, also des schulischen Ziels und des Interesses an ihm zu unterziehen, wenn man denn nicht zu den Schulverlierern von vornherein gehören will. Und noch etwas Drittes ist festzuhalten. Die schulische Lernkonkurrenz sorgt automatisch dafür, und es gibt einen kleinen Zusammenhang zu dem ersten Teil, sorgt fast automatisch dafür, dass man sich früher oder später nur etwas als sein eigenes Lebensinteresse zurechtlegt, was über den hier eingerichteten Schulbesuch zu erreichen ist. Möglichst erfolgreich sein heißt dann, den zukünftigen Erfolg allein an den Kriterien zu bemessen, die alle bereits ihren kapitalistischen Stempel tragen. Alle vorgestellten Karrieren zielen später auf ein möglichst günstiges, ich mache es mal in der abstraktesten Weise, möglichst günstiges Verhältnis von Geld und Arbeit im Beruf. Das hat drei kapitalistische Stempel von vornherein. Man hat es nicht in der Hand, was er aus einem wird, möglichst günstig. Das ist der Verweis auf die Anarchie des Marktes. Zweiter Stempel, da ist unterstellt, dass man keine eigene Geldquelle besitzt, sonst müsste man sich nicht darum bemühen, keine eigene Geldquelle besitzt. Und die Herstellung dieses Verhältnisses von Geld und Arbeit heißt ja auch, man muss es sich in fremden Diensten verdienen. Und damit ist der dritte Stempel automatisch angesprochen. Ohne Geld ist der Zugriff auf Lebensmittel, wird der Zugriff auf Lebensmittel von der Klasse der Privateigentümer verweigert. Was anderes als die Reflexion von Lebensinteressen, darauf erlaubt der schulische Vorlauf überhaupt nicht. All das, behaupte ich mal, ist sozusagen Selbstverständlichkeit und Inhalt der Gewöhnung im Konkurrenzlernen. Damit ist aber das Konkurrenzsubjekt noch nicht fertig. Zusätzlich wird es ausgestattet in vier Abteilungen. Erstens mit Urteilen, und zwar mit falschen Urteilen, über die ihm zur Verfügung stehenden Erfolgsmittel in der Konkurrenz. Zweitens darüber mit einer Stellung über sich selbst als Konkurrenzsubjekt ausgestattet. Drittens wird er in die Moral und in die Tugenden der Konkurrenz, von denen es einige gibt und einige notwendig sind, eingeführt. Und viertens darin erzogen, das nimmt in der heutigen Schule einen immer breiteren Raum ein, darin erzogen, mit Siegen und Niederlagen in der Konkurrenz, in der Schulkonkurrenz angemessen, also nicht störend und auch nicht resignierend umzugehen. Dazu jetzt einige Erläuterungen. Ich fange mal mit dem ersten Punkt, mit den falschen Urteilen über die Erfolgsmittel an. Das kann ich kurz machen. Die zentrale falsche Lehre über dieses Mittel ist, dass man den Erfolg in der eigenen Hand hat. Das ist eine Lehre, die der Nachwuchs auch praktisch zu beherzigen hat. All das, wozu man es in der Schule und im Leben bringt, das hat dem Schüler als Resultat seiner Anstrengung zu gelten. Und es sieht sich übrigens sehr, sehr oft der Schüler in dem Urteil, in diesem Fehlurteil bestätigt, wenn er mit schlechten Noten dafür bestraft wird, dass er seinen Fleiß hat fehlen lassen. Negativ über das Fehlenlassen von Leistung gilt eben als unabweisbar, was positiv Erfolg, Anstrengung als positives Erfolgsmittel nicht zu haben ist. Falsch ist diese Lehre, das haben wir schon zusammengetragen, denn erstens ist, wie gesagt, das allgemeine Konkurrenzergebnis vorgegeben. Zweitens ist keine Note der quantifizierte Ausdruck von individuellen Leistungen, sondern immer nur der quantifizierte Ausdruck einer individuellen Leistung, die an der Leistung aller anderen Schüler relativiert wird. Und schließlich ist die Verknüpfung der individuellen Leistung nach dieser Durchschnittsberechnung mit einer Note oder zusammengefasst als Zeugnis ein hoheitlicher Akt, den der Lehrer nach seinen eigenen Vorgaben und Kriterien zu vollziehen hat. Aber genau diese hoheitliche Verknüpfung, das ist denn das Zeugnis, durch die Erziehungsbeamten. Diese Verknüpfung soll sich das falsche Bewusstsein des Schülers selbst als sein Resultat, das Resultat seiner Anstrengung zurechtlesen. Soweit nur kurz der erste Punkt. Der zweite. Erziehung zum Konkurrenzsubjekt produziert eine Stellung zu sich selbst, die ist schlimm. Es ist nämlich, da kann ich mich beziehen auf einen Punkt, den Jonas schon angesprochen hat, es ist nämlich mit diesem Konkurrenzlernen zugleich das Fundament für das für Konkurrenz notwendige, für die für Konkurrenz notwendige Form von Selbstbewusstsein angelegt. Nicht für jenes Selbstbewusstsein, das halt, es ist schon erwähnt worden, das halt nichts anderes ist, als sich gescheit über sich selbst, seine eigenen Anliegen, seine eigenen Mitteln, seine Lebensumstände klarzumachen. Das ist es nicht, um das es geht. Geschätzt und gebraucht wird das Selbstbewusstsein in anderer Form. Wenn nämlich dem konkurrierenden Schüler eingeredet wird, er habe den Schulerfolg selbst in der Hand, dann wird ihm zugleich was Zweites attestiert. Dann wird ihm zugleich attestiert, dass er das Zeug für den Erfolg irgendwie schon in sich habe. Dass er die Potenz in sich habe, sich gegen andere durchzusetzen. Es gilt dann in diesem Urteil, jedermann gleichermaßen als Herr seiner Potenz, die er in der Lernkonkurrenz dann nur noch zum Einsatz bringen muss. Und genau dieses Urteil, dieses falsche Urteil sollen sie sich als Stellung zu eigen machen. Sie sollen sich als Stellung zu eigen machen, was von ihnen an Konkurrenzanstrengungen verlangt wird. Das sollen sie als ihre Eigenschaft, als ihre Potenz begreifen und, wenn auch nicht als Garantie für ihren Erfolg, so doch mindestens als deren zentrale Bedingung an sich wertschätzen. Wenn das ankommt, dann haben wir den Schüler vor uns, der mehr oder weniger große Stücke auf sich hält. Und dann sind sie auch zugleich zusätzlich auf dem Weg, sich für sehr erfolgsberechtigte Schülerpersönlichkeiten zu halten. Ich habe die Potenz zum Erfolg und ich bin als Person XY zum Erfolg berechtigt. Beides nichts als Selbstbefunde, die nur die Ausgangslüge der Konkurrenz widerspiegeln. Ich habe es selbst in meiner Hand. Darüber arbeiten sich übrigens diese heranwachsenden Persönchen dann zugleich zu einer nächsten erwünschten Leistung vor, nämlich zu der Leistung, dieses Urteil über sich selbst von einer mehr oder weniger vortrefflichen, erfolgsberechtigten Person abzutrennen von dem, was ihnen zukünftig an tatsächlichen Erfolgen von der Schule bescheinigt wird. Übrigens genau wegen dieser Trennung wird diese Sorte Selbstbewusstsein so geschätzt. Möglichst an dem Urteil über sich, seine Potenz, seine Erfolgsfähigkeit oder Erfolgsberechtigung festhalten, wenn das Zeugnis mal wieder nicht wie gewünscht ausgefallen ist. Ich bin doch eine hochwerte Person. Oder dass man eigentlich mehr verdient hätte, als man erreicht hat. Dass man es den anderen beim nächsten Mal oder überhaupt schon zeigen würde. Das ist der beim selbstbewussten Konkurrenzobjekt erwünschte Standpunkt zu den Resultaten der Konkurrenz selber. Darüber vermittelt sich jenes Bild über die Schule, mit dem ich vorhin eingestiegen bin, als Zitat von Schülern, dass die Schule eigentlich auf diese Art und Weise das Mittel für sie ist. Dass sie eigentlich als Betätigungsfeld ihrer, ich nenne es mal so, persönlichen Freiheit ist. Idealistisch zusammengefasst, ich darf, ich kann und letztlich hängt alles ganz von mir ab. Als allseits in der Schule motivierte, ermunterte Aktivisten dieses Vergleichs, eines Vergleichs, dem sie unterzogen war, entdecken sie an den Bedingungen, unter denen sie zu lernen haben, unter denen sie allein ihrem Schulerfolg nachgehen können, dann weder die Beschränkungen bzw. den Angriff auf das Lerninteresse noch die von vornherein feststehende Relativierung ihres Erfolgsstrebens. Alles gilt ihnen als gute Gelegenheit, weswegen die gegenteilige Erfahrung, dass es manchmal eben nicht hinhaut, auch wie genannt idealistisch verarbeitet wird, dann ist die Schule eben nicht so, wie sie sein sollte. Dann werden Freiheiten, mehr Freiheiten für die Schüler gefordert. Dann fordern kritische Schüler, das waren ja auch Inhalte von diesen Bildungsstreiks, mehr Mitbestimmung, mehr eigenständige Projekte, mehr Beteiligung am Lehrplan und Ähnliches. In meinem dritten Punkt habe ich gesagt, braucht es für die Konkurrenz eine dazugehörige Moral. Die speist sich unter anderem, ich führe das nicht alles aus, daraus, dass Konkurrenz dann nicht wie gewünscht läuft, wenn in dem Gegeneinander, wenn in dem veranstalteten Gegeneinander nicht zugleich die Organisatoren der ganzen Veranstaltung, also die Lehrer, und die Mitschüler, die Mitkonkurrenten, respektiert werden. Praktizierte Rücksichtslosigkeit ist in der ganzen Konkurrenz nur dem Veranstalter, nur dem Lehrer erlaubt. Nicht aber den konkurrierenden Schülern. Schüler, die in der Schule zur Anstrengung gegeneinander ermuntert werden, die also in ihrer Anstrengung, ob sie einen Begriff davon haben oder nicht, immer gegen ihre sogenannten Klassenkameraden anlernen müssen, werden zugleich daran erinnert, in der Konkurrenz, dass nicht sie es sind, denen die Entscheidung über die Konkurrenzerfolge und Konkurrenzniederlagen obliegt. Dass sie schon gar nicht in der Konkurrenz Mittel einsetzen dürfen, die der Konkurrenz, die der Lernkonkurrenz fremd sind. Also etwa Mittel, die sie aus den Auseinandersetzungen, konkurrierenden Auseinandersetzungen von mir aus auf der Straße mit Gangs oder auf dem Schulhof anwenden. Dass andere über den Wert und die Bedeutung ihrer Leistung zu entscheiden haben, das haben sie ebenso zu akzeptieren und zu respektieren, wie auch das Gesamtergebnis, von dem ihr Lernergebnis immer ein Teil ist. Das sind die Erziehungen zu Respekt, Toleranz, Hilfe, Fairness, Erziehung zur Gemeinschaftlichkeit und so weiter. Das führe ich nicht im Einzelnen aus. Eine wichtige Abteilung der Moral ergibt sich aus dem Leistungsvergleich selber. Wenn die Ergebnisse dieser Sorte Kindersortierung in Form von Zeugnissen und den daran geknüpften Berechtigungen oder dem Versagen der Berechtigungen verkündet werden, dann müssen nämlich Schüler gewappnet sein, das heißt mit einem Maßstab ausgerüstet werden, mit dem sie die Resultate der Leistungsvergleicherei auch dann akzeptieren können, wenn diese den Vorstellungen, die sie sich von sich selber zurechtgeschustert haben und ihrer Erfolgsperspektive so gar nicht zusammenpassen. Wenn es auseinandergeht und der Maßstab, den sie lernen, den sie in dem Leistungsvergleich lernen, ist nichts anderes als die Prüfung der Ergebnisse auf ihre Gerechtigkeit. Wo jedes Ergebnis nur etwas gilt im Vergleich zu den Ergebnissen aller anderen Schüler, da stellt sich der Gerechtigkeitsstandpunkt ziemlich prompt ein. Ist denn auch wirklich bei allen mit der gleichen Elle gemessen worden? Heißt denn die entscheidende Fragestellung bei Schülern? Eine Fragestellung, die deswegen so ärgerlich ist, weil sie sowohl die Zustimmung zu der Elle, die da angelegt wird, als auch von der Zustimmung zu dem Zweck zeugt, zu dem die Elle angelegt wird. Das ist alles abgehakt wenn man fragt, ist denn da gerecht beurteilt worden? Ob die gelernte Sache richtig ist? Ob das Verfahren der Lernkontrolle vernünftig? Ob die Zwecke, denen sie dienen, Schülerinteressen förderlich sind? All diese eigentlich zur Sache gehörigen Beurteilungsmaßstäbe werden dann von der Gerechtigkeitsmoral, ich sag mal, plattgewalzt. Wenn das Verfahren, mit dem einer Leistung eine Note zugeordnet wird, bei allen gleichermaßen zur Anwendung kommt, dann hat die Schulwelt auch für den Einzelnen ziemlich in Ordnung zu sein. Dann erhält eine Lernveranstaltung, deren Resultat darin besteht, dass ein großer Teil der Schüler von weiterführenden Schulen ausgeschlossen wird, die Verdummung bei anderen der Inhalt des Lernens ist, die Gleichgültigkeit am Prinzip des Leistungsvergleichs, dann erhält dieses Lernen nach der Prüfung auf Gerechtigkeit der Vergleicherei das Prädikat moralisch wertvoll. Natürlich, die anwesenden Schüler wissen das, will noch jeder Schüler nicht gerechte, sondern die gute Note. Wenn also Gerechtigkeit eingeklagt wird, wenn ein Schüler meint, er hätte eine falsche Note bekommen, eine ungerechte, ist das Heuchelei. Es ist deswegen auch nicht sicher, muss man einfach festhalten, ob es Schülern immer gelingt, ihre schlechtere Note in der Gewissheit gut zu verarbeiten, dass es dabei wenigstens mit gerechten Dingen zugegangen ist. Naja, und wenn die Note, die man erhält, so gar nicht zum Selbstbild passt, was der Schüler sich in der Konkurrenz verfertigt hat, dann ist sie eigentlich immer ungerecht. Und dann muss, und das ist die vierte Leistung in der Erziehung zum Konkurrenzsubjekt, dann müssen alle möglichen pädagogischen Maßnahmen ergriffen werden, mit denen dafür zu sorgen ist, dass der Schüler weder resigniert noch aus dem Ruder läuft oder auf andere Weise Gerechtigkeit für sich herstellen will. Zunächst wird das Selbstbewusstsein angestachelt. Zunächst wird dem Menschen gesagt, tu was, setz dich auf den Hosenboden, du hast das Zeug dafür, dann wird was aus dir. Und nachher muss dasselbe Selbstbewusstsein wieder, wie es heißt, abgekühlt werden. Cooling out heißt übrigens die Strategie. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das heißt wirklich so in der Pädagogik. Ich mache mal ein Zitat. Es geht darum, eine angeheizte Motivation wieder abzukühlen, den Schülern eine realistische Selbsteinschätzung zu vermitteln und sie mit ihrem Misserfolg aussöhnen. Du bist eben der Versager, das als Urteil des Lehrers, das ist eben ungeschickt, das versöhnt wenig den Misserfolg in der Schule mit dem Selbstbild des Schülers. Er schon kennt man, du bist praktisch begabt, du hast eine wunderschöne Handschrift, auch wenn nichts davon stimmt, was du mit dir zu Papier bringst. Wenigstens hast du dich bemüht und so weiter und so fort. Lauter verlogene Kompensationsbemühungen, mit denen das Selbstbild mit dem Misserfolg dadurch in Deckung gebracht wird, dass dem Lehrer die Tricks nicht ausgehen, dem Schüler auf schulischen Nebenfeldern, von mir aus auch außerschulischen Nebenfeldern, jene Anerkennung unter die Weste zu jubeln, die ihm fehlt, weil er auf den Hauptfeldern verloren hat. Übrigens, dass man diesen Sachverhalt, der inzwischen ein Hauptgegenstand der Pädagogik geworden ist, auch einmal ganz umgekehrt angehen könnte. Dass man sich also statt Techniken zu ersinnen, mit denen das Selbstbewusstsein des Schülers mit seinen Niederlagen versöhnt werden soll, dass man sich stattdessen auch einmal der Frage zuwenden könnte, wie den Schülern das Verliererschicksal erspart werden könnte, das liegt völlig jenseits des Fragehorizonts der pädagogischen Fachleute. dass sich Schüler in diesem geistigen, psychologischen Selbstbetrug einrichten, ist also das Ziel. Einrichten und dann weiter in der Schule zumindest mitmachen, irgendwie mitmachen. Aber manchmal schießen diese Resultate der Versöhnung bei Schülern auch über das angestrebte Ziel hinaus. Zum Teil angestachelt durch die Umwelt, indem jedem weiß gemacht wird, dass er als Superstar ist oder das Zeug zum Superstar hat. Und dann inszenieren schon mal Schüler Formen von Anerkennungskonkurrenz unter sich selbst, zum Teil auch in der Schule, im Unterricht, nach rohsten und gemeinsten Kriterien, die muss ich nicht aufführen. Unter denen hat dann nicht nur der Schüler zu leiden, sondern manchmal die Schule, der Unterricht, manchmal auch der Lehrer. Unterricht geht dann eben nicht mehr, der geht dann nicht, vor allen Dingen dann nicht, wenn Schüler die Konkurrenz um Anerkennung für wesentlicher halten als die Erfolge in der Lernkonkurrenz, die ihnen die Schule aufdrückt. Mein Schlusswort. So, wie gerade dargestellt, ist die Durchführung der Lernkonkurrenz selber, die Sortierung und Vorsortierung der Schüler auf die Position der Klassengesellschaft, zugleich ihre Erziehung zu selbstbewussten Konkurrenzobjekten. Verläuft die erfolgreich, und leider muss man feststellen, sie verläuft nur zu erfolgreich, dann haben Schüler folgende bürgerlichen Dummheiten, folge konkurrenznützlichen Einstellungen drauf und sich in folgender adäquaten Sittlichkeit geübt, die sie dann nicht nur für die Schule, sondern auch sed vita für das Leben gelernt haben. Das ist erstens, jeder hat mit seiner Anstrengung seinen Erfolg selbst in der Hand. Er muss nur die dafür von dieser Gesellschaft ihm dankenswerterweise bereitgestellten Mittel richtig nutzen. Das ist sein Erfolgs- und Leistungsbewusstsein. Und das fasst sich bei ihm als Urteil über die Freiheit, die er als Konkurrenzsubjekt hat, zusammen. Jeder hat gleichermaßen Zugang zur Lernkonkurrenz. Niemand wird vorher ausgeschlossen. Und jedem wird gleichermaßen attestiert, auch das Zeug dazu zu haben, sich in ihr durchzusetzen. Das prägt das Selbstbewusstsein des gleichberechtigten Konkurrenzsubjekts. Schulerfolg und Schulmisserfolg haben alle Schüler erst einmal selbst zu verantworten, haben sie gelernt. Was die Schule mit ihnen anstellt, haben sie als, was die Schule mit ihnen anstellt, haben sie als ihr Werk oder als ihr Versäumnis zu begreifen. Ohne Leistung eben kein Erfolg. Jede Niederlage ist der Preis, weiß dann das Konkurrenzobjekt, den es für fahrlässigen Umgang mit seinen Freiheiten unter gegebenen Bedingungen zu zahlen hat. Gerechtigkeit ist so ziemlich der einzige zugelassene Kritikmaßstab. Ja, wenn alle mit derselben Elle gemessen werden, dann darf man sich nicht beschweren, schon gar nicht über die Elle und den Zweck des Messens. Das ist die Gerechtigkeitsmoral des Konkurrenzobjekts. Und die notorischen Verlierer in der Lernkonkurrenz dürfen sich dann eben unter Anleitung von Pädagogen auf Nebenschauplätzen um Anerkennung als Erfolgsersatz bemühen. Das ist der zum Konkurrenzobjekt gehörige Selbstbetrug. Das Schöne an der Volksbildung, jetzt ist die Fragerin gerade nicht da. Das Schöne an der Volksbildung, so wie Sie hier in großen Zügen vorgestellt haben, ist nun, dass sich in der Erziehung zum Konkurrenzobjekt einiges, ja, das Entscheidende, was als moralisches Substrat der Erziehung aus dem ersten Teil übrig bleibt, bewährt das, was an Sittlichkeit übrig bleibt, aus dem ersten Teil der Erziehung in den einzelnen Fächern, taugt dazu, das, was das Konkurrenzsubjekt an Urteilen über sich selbst und die Konkurrenz selbst zu fundieren. Es ist die Praxis der Konkurrenz, übrigens in der Schule und im richtigen Leben, diese Schulweisheiten, die sie aus dem Grunde, weil sie praktisch eine Rolle spielen, vor dem Vergessen bewahren, dann in der Konkurrenz täglich zum Einsatz bringen müssen. Vergessen können sie das sachliche Material, die Unterschiede, die Nebenflüsse der Donau oder die Formel von Schwefelsäure und so weiter und so fort. Die moralischen Substrat der ganzen Sache über Freiheit, Gerechtigkeit, Leistung und so weiter. Diese Weisheiten bleiben und die halten sich nicht etwa, weil sie richtig sind, sondern allein, weil sie nützlich sind. Das ist der Instrumentalismus der gesamten Erziehung, der zugleich ihr Funktionalismus ist. Nützlich sind, und zwar für Selbstbewusste, von der Güte dieser Konkurrenzveranstaltung, bei allen Nörgeleien über Ungerechtigkeiten, die immer nebenbei laufen, letztlich von der Güte doch überzeugte geistige und praktische Einheiten in der Konkurrenz selber. Das ist dann die Charaktermaske des Konkurrenzsubjekts. Sie betätigt sich um ihres eigenen Erfolgs willens und arbeitet sich dabei an Vorgaben ab, die gar nicht ihrem Interesse entspricht, die vielmehr dem Interesse der Bildungspolitik an einem ausgebildeten Staatsvolk entspringen, in welchem für alle Berufe und Zwecke der Klassengesellschaft jeweils ein adäquates, sortiertes Angebot bereitstellen soll. Als selbstbewusste Werkzeuge, das heißt ja Charaktermaske, dieser Zwecke betätigen sich gut erzogene Konkurrenzsubjekte und setzen sich mit ihrer Anstrengung gegeneinander durch. Gelegenheiten dafür gibt es nicht nur in der Schule, sondern später nach der Schule das ganze Leben lang reichlich. Sie wissen das nicht, die Schüler, aber sie tun es. Um einen Spruch von Marx zu zitieren, der übrigens auch schon darauf hingewiesen hat, dass, und das ist ja eine Nebeneinsicht, die wir bei der ganzen Sache versucht haben rüberzubringen, in der Konkurrenz den Konkurrenten alles verkehrt erscheint.